Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung gehen wir der Frage auf den Grund, was an der sogenannten Gierflation dran ist. Sprich, haben sich große Markenhersteller wie etwa Nestlé, Henkel, Coca-Cola und andere durch Preiserhöhungen in den letzten Jahren bereichert? Außerdem sprechen wir über die genauen Pläne bei Volkswagen. Denn der Autobauer plant vor allem mit Blick auf E-Autos ein regelrechtes Rekordjahr. Heute ist Mittwoch, der 13. März und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören.
Der Volkswagen-Konzern liefert und das auch unter schwierigen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen in volatilen Märkten. Das ist jetzt eine solide Basis. Zugleich kennen wir aber ganz genau auch unsere Baustellen und gehen diese konsequent an. Und gerade das zeigt, das ist das enorme Potenzial, was in dem Volkswagen-Konzern steckt.
Ja, dass der Autobauer Volkswagen auch unter schwierigen Rahmenbedingungen liefere und seine Baustellen kenne, das hat uns gerade der Konzernchef Oliver Blume noch einmal bestätigt. Er hat sich heute bei der Jahrespressekonferenz geäußert und im gleichen Atemzug auch mit Blick auf 2024 ein regelrechtes Rekordjahr angekündigt. Volkswagen plant in diesem Jahr etwa 30 neue Modelle, um die Nachfrage an Elektroautos anzutreiben. Ja, und das ist auch nötig. Wegen der ab 2025 verschärften CO2-Ziele in der EU steckt der Konzern nämlich unter massivem Druck. Denn bringt Volkswagen nicht genügend Elektroautos auf die Straße, drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Und nicht nur das, schafft VW nicht den Sprung in die Vorreiterrolle bei E-Autos, dann droht auch ein Imageschaden. Abseits von seinen Plänen zur E-Mobilität hat der Konzern in seiner Jahrespressekonferenz aber auch rigorose Sparvorhaben vorgestellt. Ziel ist eine Steigerung der Rendite. Was genau geplant ist und was von den Plänen zu halten ist, das erläutert uns der Handelsblatt-Redakteur im Ressort Unternehmen und Märkte, Roman Tiborski. Im zweiten Teil der Sendung klärt Unternehmensreporter Michael Scheppe dann darüber auf, ob sich Markenhersteller in den letzten Jahren an Preiserhöhungen bereichert haben oder eben nicht. Um einzuordnen, inwieweit sich der Verdacht der sogenannten Gierflation bestätigen lässt, hat er die aktuellen Geschäftsberichte von 5 führenden Konsumgüterkonzernen ausgewertet. Darunter etwa Henkel, Nestle, Coca-Cola und weitere große Player. Zu welchen überraschenden Ergebnissen er dabei gekommen ist, das erklärt er uns gleich. Zunächst sprechen wir wie immer aber erstmal darüber, was Märkte und Anleger bewegt. Und dafür ist mir jetzt Andreas Neuhaus zugeschaltet. Hallo Andreas.
Hallo Sandra.
Ja, für den DAX ist heute ja ein Tag für die Geschichtsbücher. Der Deutsche Leitindex hat die nächste Tausendermarke geknackt.
Ja genau, zum ersten Mal hatten wir heute Kurse von über 18.000 Punkten.
Ja, Wahnsinn. Und der DAX ist ja schon in den vergangenen Tagen und Wochen stark gestiegen. Gibt ihm das jetzt nochmal einen richtigen Schub?
Nee, interessanterweise noch nicht. Wir waren heute nur morgen ganz kurz über 18.000 Punkten und danach wieder drunter. Also es war jetzt nicht so, dass die 18.000er Marke gefallen ist und da alle gesagt haben, so Leute, anschnallen, jetzt geht's los. Also im Moment sind alle noch offensichtlich vorsichtig.
Und woran liegt denn das?
Ja, wie du schon gesagt hast, der DAX ist sehr schnell, sehr stark gestiegen. An der Börse sagt man dann, er ist im überkauften Bereich. Er wäre jetzt also eigentlich mal fällig für einen Rücksetzer und deswegen trauen sich viele Anlegerinnen und Anleger gerade nicht so richtig rein in den Markt.
Okay. Und wie blicken Experten auf die ganze Sache?
Gemischt, würde ich sagen. Also ist jetzt die vorsichtige Antwort. Viele sind halt einfach davon, auch also wie wir davon überrascht wurden, wie schnell der DAX gestiegen ist in diesem Jahr. Also nur mal zur Einordnung. Wir haben zum Jahresauftakt hatten wir 20 Anlageexperten nach ihren Kurszielen für den DAX zum Jahresende gefragt. Mhm. Und der Durchschnittswert damals, der lag bei 17.240 Punkten. Also fast 800 Punkte unter dem aktuellen Wert. Die haben jetzt zwar ein bisschen erhöht, aber es ist halt trotzdem, da sieht man eben, wie weit der Markt schon nach vorne marschiert ist.
Und glauben die Experten, dass die Kursgewinne auch gerechtfertigt sind? Also es wundert ja zum Beispiel bestimmt auch einige Hörerinnen und Hörer da draußen, dass wir ja eigentlich schon häufiger über die schwache Konjunktur einerseits gesprochen haben und der deutsche Aktienmarkt trotzdem auf Rekordniveau steht. Also wie passt das zusammen?
Also im Wesentlichen finden sie die Kursgewinne schon gerechtfertigt. Man darf halt nicht vergessen, die DAX-Unternehmen machen 80% ihrer Umsätze im Ausland. Die sind also relativ unabhängig von der Konjunktur hier. Und dazu kommt dann eben, dass die Zinserwartungen weiter sinken. Und das stärkt den Aktienmarkt auch. Und der dritte Punkt ist eben, die meisten DAX-Aktien sind auch immer noch verhältnismäßig günstig, wenn man sie jetzt mal beispielsweise mit den US-Aktien vergleicht. Also es gibt schon viel, was für die Rallye spricht.
Aber warum sind Anlagestrategen dann nicht viel optimistischer?
Ja, weil die eben auf der anderen Seite auch noch viele Risiken sehen. Und okay. ich kann das zum Teil auch wirklich verstehen und teilen, diese Einschätzung. Es wird einfach am Markt gerade schon einiges verdrängt. Also zum Beispiel, dass die Inflation nur noch ganz langsam zurückgeht. Dadurch, das könnte dazu führen, dass die Notenbanken die Zinsen später senken als jetzt erwartet. Vielleicht auch in diesem Jahr gar nicht, weiß man jetzt nicht, ne? Und dann werden eben Unternehmen und Verbraucher dann den hohen Zinsen länger ausgesetzt als aktuell erwartet. Aber das spielt halt am Markt überhaupt keine Rolle. Und ein anderer Punkt, geopolitische Risiken auch werden im Moment völlig ignoriert, denke ich. Der Ukraine-Krieg, der Nahostkonflikt, China-Taiwan, die Wahl in den USA, wo ja eventuell Trump gewinnen könnte. Da kommt ganz schön was zusammen so von der geopolitischen Seite, was die Kurse potenziell belasten könnte, aber im Moment überhaupt kein Thema ist. Und wenn man sich dann auch die ein oder andere aktuelle Entwicklung anschaut, kann man auch zum Eindruck kommen, dass wir gerade in einer Übertreibung sind. Bei KI-Aktien beispielsweise oder beim Bitcoin. Da ist sich aber halt niemand sicher und deswegen steigt kaum jemand aus. Und deswegen steigen die Kurse erstmal weiter.
Ja, lass uns zu guter Letzt noch über aktuelle Entwicklungen sprechen, die aber überschaubar sind. Und zwar, welche Einzelwerte sind denn heute zum Beispiel besonders aufgefallen?
Ja, ungewöhnlich hohe Bewegungen gab es heute im DAX. Normalerweise so DAX-Werte sind dann schon relativ groß und dann gibt's nicht so große Kursbewegungen. Aber jetzt E.ON zum Beispiel über 6% im Plus oder auch Zalando über 10% im Plus. Und das lag in beiden Fällen daran, dass die Quartalszahlen relativ gut ausgefallen sind. Beziehungsweise bei Zalando vor allem die Erwartungen. Also die Zahlen für dieses Jahr können auch nochmal schwierig sein. Aber dann eben, die haben eine relativ gute Perspektive. Und man sagt ja immer, die Märkte, die schauen nach vorne. Und wenn das Schlimmste eingepreist ist, dann kann es nach oben gehen.
Vielen Dank, Andreas, für deine Einschätzungen.
Gerne, Sandra.
An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Wie blickt Europas größter Autobauer, also Volkswagen, eigentlich in das Geschäftsjahr 2024? Darüber spreche ich jetzt mit dem Unternehmensreporter Roman Tiborski. Hallo Roman.
Hallo Sandra.
Ja, blicken wir zum Einstieg einmal noch kurz auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 von Volkswagen. Der Konzern hatte ja damit allerhand Widerständen zu kämpfen, muss man sagen. Kannst du uns bitte kurz skizzieren, welche Faktoren da eine besonders große Rolle gespielt haben?
Also das Jahr 2023 für VW war ein Jahr, in dem sie praktisch in den ersten zwei Dritteln des Jahres sehr viele Aufträge abgearbeitet haben. Es gab dort einen Nachfrageüberhang aus den Vorjahren, weil es einen Chipmangel gab und dann konnte man gewisse Aufträge nicht abarbeiten. Das haben sie 2023 dann getan. Und zwei Drittel des Jahres liefen dann auch sehr gut. Ja, also die Werke waren ganz gut ausgelastet, die Auftragslage war ganz okay, bis dann im dritten Quartal diese Aufträge abgearbeitet gewesen sind. Und dann haben sich so ein paar Probleme offenbart, die dann sichtbarer wurden.
Welche Probleme waren das denn?
Also ein Problem war, dass die Nachfrage nach Elektroautos bei VW nach wie vor nicht stark genug ist. Das ist zu sehen an den Absätzen, vor allen Dingen in den letzten drei Monaten. Erschwerend hinzu kam dann in Deutschland natürlich, dass die Kaufprämie gestrichen worden ist. Und auch intern bei VW gab es Probleme. Also die hatten jetzt ein neues Modell auf den Markt gebracht, den ID.7. Das ist sowas wie so ein Elektro-Passat. Da gab es Probleme in der Produktion, in der Anlaufproduktion. Dort mussten teilweise Werke in Kurzarbeit gehen. Und diese Gemengelage Lage aus Kaufprämien gestrichen, schwächere Nachfrage, Elektroautos verkaufen sich nicht so gut, machen VW oder haben VW dann in der zweiten Jahreshälfte praktisch von 2023 zu schaffen gemacht. Und man muss einfach am Ende des Tages sagen, wenn man sich das vor allen Dingen auf die Elektromobilität bei VW sich die anschaut, dem fehlt einfach ein Bestseller, also ein VW Elektroauto Bestseller, sowas wie ein VW Golf oder ein VW Tiguan im Verbrenner. So etwas haben sie halt im Elektrobereich nicht.
Ja, und gleichzeitig wächst ja auch der Druck von außen. Also China ist da ein wichtiges Stichwort etwa. Ja, und trotzdem konnte aber doch VW seinen Umsatz 2023 steigern, richtig?
Genau. Also man muss dann ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Also wenn man sich den Pkw-Markt weltweit insgesamt anschaut, muss man sagen, dass das Jahr 2023 eigentlich ein Jahr des Wachstums war, verglichen mit 2022. Wie gesagt, es wurden Verträge abgearbeitet, die man 2022 nicht abarbeiten konnte. Also die weltweiten Pkw-Märkte sind gewachsen. Und mit dem Wachstum ist auch VW ein Stück weit mitgewachsen. Vielleicht nicht jede Marke, weil man sieht zum Beispiel, dass beim Absatz die VW-Kernmarke praktisch stehen geblieben ist, also an dem Wachstum nicht teilgenommen hat. Aber der VW-Konzern im Gesamten hat an diesem weltweiten Pkw-Wachstum praktisch partizipiert und dementsprechend ist auch der Umsatz gestiegen.
Um die Zahl auch nochmal kurz zu nennen, ne? Das war ja im Jahr 2023 dann 322,3 Milliarden Euro, richtig?
Genau, richtig, richtig. Ja, und fürs kommende Jahr rechnen sie mit einem leichten Wachstum. Das wird nochmal spannend, ob sie das erreichen. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
Genau, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Volkswagen hatte ja zuletzt einen ziemlich gedämpften Ausblick auf 2024, auch mit schwächerem Wachstum gegeben. Und der Druck auf den Konzernchef Oliver Blume ist auch ziemlich hoch. Wie hat er sich denn aus deiner Sicht heute auf der Jahrespressekonferenz präsentiert?
Also er wirkte jetzt nicht irgendwie verzweifelt oder angespannt. Also ich meine, wenn man VW-Chef ist, glaube ich, muss man damit rechnen, dass man für einen Konzern arbeitet, der praktisch fast in einer Dauerkrise sich befindet. Dementsprechend wirkt er jetzt nicht schockiert. Ein Punkt ist aber, der durchaus mutig ist, fand ich, der auch heute geäußert wurde, dass VW eigentlich wegen neuer Modellanläufe, es sind insgesamt wohl 30, mit einer sehr stark steigenden Nachfrage bei den Elektromodellen rechnet. Schwierig, ja, weil der Markt insgesamt, wenn man sich zum Beispiel Europa anguckt, da reden Branchenexperten von einem Seitwärtsmarkt. Die rechnen da jetzt nicht mit einem signifikanten Wachstum, VW aber schon. Und VW macht das fest anhand der neuen Modelle, die sie einführen. Ist mutig aus dem Grund, weil die bisherigen Elektromodelle, die VW anbietet, die basieren alle auf dieser sogenannten MEB-Plattform, waren jetzt keine Verkaufsschlager. Und es wird jetzt praktisch von der VW-Kernmarke kein neues Modell auf einer neuen Plattform geben, sondern weiterhin auf dieser MEB-Plattform. Und die verkauft sich ja nur mäßig. Die zwei anderen Modelle, die vielleicht größere Hoffnungswerte sind, sind halt die von Audi und Porsche. Das ist einmal der Q6 e-tron und der andere ist der Macan. Das sind elektrische Modelle, die basieren auf einer komplett neuen Elektroplattform, die nennt sich PPE. Und da ist vielleicht auch die Hoffnung, dass die vielleicht besser ziehen. Aber auch da, Einschränkung, muss man sagen, das sind eigentlich alte Autos. Die sollten schon vor 2 Jahren auf den Markt kommen. Es gab Verzögerungen in der Entwicklung. Die kommen dann jetzt erst, wahrscheinlich im Sommer. Und ob die dann konkurrenzfähig sind, das wird spannend zu sehen.
Ja, dann lass uns doch als nächstes über die konkreten Zukunftspläne mit Blick auf E-Mobilität bei VW sprechen. Denn die gesamte Autobranche, der macht ja derzeit eine Nachfragenschwäche, insbesondere nach eben elektrischen Neuwagen zu schaffen. Und das wirkt sich dann ja auch auf die Preise aus. Welche Rolle spielen denn E-Autos ganz konkret bei der Zukunft bei VW?
Ja, eine zentrale Rolle. Es war auch Oliver Blume wichtig, das zu unterstreichen, dass jetzt an diesem Kurs in Richtung Elektromobilität, dass da jetzt nicht gerüttelt wird oder der zurückgedreht wird. Man muss auch sagen, die Investitionen sind getätigt, das kann man nicht jetzt zurückschrauben. Den Weg hat man eingeschlagen vor ein paar Jahren, die Investitionen sind gemacht, die Werke werden umgebaut, da muss man jetzt weitergehen. Die Frage ist nur, wie man den Weg bestreitet und da wird es sicherlich gewisse Flexibilitäten geben, dass man vielleicht in ein paar Werken jetzt noch ein bisschen mehr Verbrenner baut als Elektroautos. Da muss man auch gucken, ob das flexibel möglich ist, also auf den gleichen Produktionslinien. Nicht so einfach. Endeffekt ist es so, dass VW keine andere Wahl hat. Sie haben sich dafür entschieden, das haben auch alle anderen Autobauer praktisch auch entschieden. Die Frage ist nur, mit welcher Vehemenz man dorthin kommt, also den Weg der Elektromobilität durchschreitet.
Ja, mit welcher Vehemenz, das ist ein gutes Stichwort für das nächste Thema. Lass uns nämlich über die geplanten Sparmaßnahmen sprechen. die ja auch geplant sind. Ja, welche Einsparungen hat denn der Konzernchef Oliver Blume konkret bekannt gegeben auf der Jahres-PK und wie ordnest du sie ein?
Die Einsparziele, die waren schon vorher bekannt, also die hat er jetzt einfach bestätigt. Es geht darum, die nennen das ein Kostenprogramm oder Performance-Programm, und da geht es darum, über den Konzern hinweg 10 Milliarden Euro zu sparen. Allein die Kernmarke muss 4 Milliarden sparen. Woran liegt das? Das liegt unter anderem auch daran, dass natürlich, wenn man sich, es ist ein Aspekt davon, ein von sehr vielen, aber ich glaube ein sehr wichtiger, das Problem ist eine mangelnde Werksauslastung im gesamten VW-Konzern. Mhm. Also wenn man das ganz plakativ ausdrückt, in Deutschland haben sie letztes Jahr, hat die Kernmarke 960.000 Autos gebaut. Allein das Stammwerk in Wolfsburg war mal auf 1 Million Autos ausgelegt. Das heißt, wenn man, ich meine, das ist jetzt ein, das kann man jetzt nicht so über den Kamm scheren, aber wenn man das mal plakativ sich anguckt, dann würde eigentlich ein Werk reichen in Deutschland, um die gesamte Produktion abzubilden. So, und das ist, dieses Problem haben sie auch in China. In China wurden im vergangenen Jahr sogar noch weniger Autos gebaut als 2022, obwohl der Markt in China wächst. Ja, es waren nur 3,1 Millionen Autos und ausgelegt sind die chinesischen Produktionsnetzwerke auf über 4,5 Millionen Autos. Das heißt, es fehlen einfach Autos, und das spiegelt sich dann in höheren Kosten wieder.
Ja, und Ziel der Einsparungen ist ja eine höhere Rendite. Was konkret plant denn VW?
Also es gibt einzelne Zielmarken im VW-Konzern für die jeweiligen Marken, und da stehen besonders im Fokus Audi und Volkswagen, also die Volkswagen-Kernmarke. Bei Audi sind es so rund 13% mittelfristig, bei VW 6,5%. Das ist gar nicht so einfach, ja. Also da, wir reden da von einer deutlichen Steigerung, und das ist halt der Versuch, dorthin zu kommen, indem man die Kosten effizienter gestaltet, wie es ein Unternehmen so schön ausdrücken würde.
Und der zeitliche Rahmen 2027, oder?
Genau, richtig.
Ja, hältst du es denn für realistisch, dass VW diese Renditeziele eben in 3 Jahren auf bis zu 10% steigern kann, wenn man das zusammennimmt?
Ja, also ich tue mich schwer, in die Glaskugel zu schauen. Ich glaube, es wird schwierig. Es wird ziemlich schwierig sein. Ja, also wie eingangs erwähnt, wenn VW diesen Elektro-Bestseller nicht hat oder nicht bekommen wird in nächster Zeit, wird der Weg dorthin echt schwierig. Ja, also da muss unbedingt vor allen Dingen bei der Elektromobilität irgendein Modell reinkommen, was sich gut verkauft. Die Kostenstruktur bei VW ist ja immer, naja, ist immer irgendwie so legendär. Also man tut sich dort schwer, irgendwie die Kosten zu senken. Man hat immer das Gefühl, nach jedem Performance-Programm sind die Kosten dann doch nicht wirklich gesunken. Also ich glaube, der Weg dorthin, die Ziele, die sich Blume da gesetzt hat, sind richtig. Dorthin zu kommen mit dem, was sie tun, ich bin gespannt. Also ich bin da leicht pessimistisch.
Ja, dann lass uns zu guter Letzt noch über die größten Herausforderungen für das laufende Geschäftsjahr bei VW sprechen. Welche, denkst du, dürften das denn werden?
Ja, auf jeden Fall das Thema Kosten, dass man dort effizienter aufgestellt ist, weil nach wie vor die Kostenstruktur bei Volkswagen, auch jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Werksauslastung, über die wir gesprochen haben, nicht gut ist. Die Elektrifizierung, das wird nach wie vor sehr problematisch sein, weil sich die bisherigen Modelle nicht wirklich sehr gut verkauft haben. Da fehlt einfach sozusagen ein Bestseller. Und dann halt China, der größte Absatzmarkt für VW. Dort sinkt die Pkw-Produktion von VW. Und dort fehlt auch ein schlagkräftiges, gutes Elektroautomodell, was halt auch ja im Volumenmarkt sich durchsetzen kann in China.
Was bedeutet es denn eigentlich, wenn VW seine Verkaufsziele gerade mit Blick auf den E-Automarkt nicht einhält?
Ja, da ist vor allen Dingen das in Europa sehr problematisch, weil es hier politisch angeordnete CO2-Flottengrenzwerte gibt. Und die wird man in Zukunft, die werden jetzt sozusagen staffelweise verschärft. Und wenn man die nicht einhält, und das wird man nur einhalten können, wenn der Elektroautoabsatz steigt, drohen Strafzahlungen. Und da ja VW ein, wie ich schon gesagt hatte, ein preiswertes Elektroautomodell fehlt, was Volumina herstellen könnte, viel höhere, und damit die CO2-Grenzwerte senken könnte, wird es halt schwierig sein, diese Grenzwerte einzuhalten. Und es sähe halt eben nicht nur unabhängig davon, dass es Milliardenstrafzahlungen droht, es sähe halt eben auch so vom Image her, wäre es wirklich nicht gerade förderlich, wenn man sagt, wir sind ein Unternehmen, was voranschreitet, wir sind Transformationsvorreiter, und da muss man CO2-Strafzahlungen leisten, das sähe halt eben nicht gut aus.
Also wir können festhalten, der Druck steigt und dieses Jahr dürfte noch spannend werden. Vielen Dank.
Dankeschön.
Seit 2020 haben einige Markenhersteller von Alltagsprodukten ihre Preise deutlich erhöht und damit auch höhere Gewinne eingefahren. Unser Unternehmensreporter Michael Scheppe hat sich das und den Verdacht der sogenannten Gierflation genauer angesehen und den Faktencheck gemacht. Und genau darüber reden wir jetzt. Hallo Michael.
Hallo Sandra.
Ja, der Verdacht der sogenannten Gierflation, der steht ja schon seit einigen Jahren im Raum. Mhm. Bitte erklären Sie doch einmal kurz, was genau eigentlich hinter diesem Begriff steckt.
Ja, es ist eigentlich ein Kombiwort aus Gier und aus Inflation, also dann Gierflation eben zusammengenommen. Mhm. Und der Vorwurf, der immer wieder im Raum steht, ist, dass sich die Unternehmen eben an den hohen Preiserhöhungen bereichert haben. Also die Preise quasi stärker erhöht haben, als es ihre gestiegenen Kosten für Energie, für Rohstoffe oder für Logistik eben rechtfertigen würden. Und das sagt auch immer der Edeka-Chef Markus Mohr. Das ist ja Deutschlands größter Lebensmitteleinzelhändler. Die würden sich daran bereichern, es würde eine Gier der Markenhersteller geben.
Ja, und tatsächlich waren ja also beispielsweise Lebensmittel im vergangenen Jahr einer der größten Inflationstreiber in Deutschland. Wie genau haben sich die denn eigentlich entwickelt?
Das stimmt, neben Energie, das war auch noch ein deutlicher Faktor. Zwei Zahlen dazu vielleicht. Die Preise haben sich insgesamt um 5,9, also fast 6% verteuert über alles hinweg. Lebensmittel aber, die sind in der gleichen Zeit um 12,3% teurer geworden. Also 6 zu 12,3%. Also das war schon der Preistreiber und auch sowas wie Zahncreme oder Deo, also so Kosmetikprodukte, die sind auch überdurchschnittlich im Preis gestiegen.
Ja, sprechen wir weiter über Zahlen. Welche genaue Sprache sprechen denn mit Blick auf den Verdacht der Gierflation bei Markenherstellern die Zahlen? Du hast die Preissteigerungen und Unternehmensgewinne ja genauer ausgewertet.
Preise und Gewinne, das ist, glaube ich, das Erste, wo man auch als Verbraucher, glaube ich, drauf guckt, wenn man hört, oh, die haben sich an irgendwas bereichert. Und lass uns mal auf die Fakten gucken. Coca-Cola, seine Preise hat das Unternehmen um 29% erhöht, global betrachtet, zwischen 2020 und 2023. Henkel, die kennst du, weil die Persil und Pril machen, ebenso viel, 29%. Dann haben wir noch Mondelez uns angesehen. Die produzieren Milka oder Philadelphia. Da beträgt das Preis plus 28%. Und der Nahrungsmittelriese Nestlé, die machen Maggi oder KitKat, Nescafé zum Beispiel, plus 19% in den letzten 3 Jahren Preiserhöhungen.
Ja, und wie wirkt sich das dann am Ende auf die Gewinne aus?
Genauso positiv aus Sicht der Unternehmen. Beiersdorf zum Beispiel, die machen Nivea und Labello, die haben 43% höhere Gewinne. Coca-Cola 40% mehr. Vielleicht noch zwei Zahlen. Mondelez 28% mehr und Nestle 11%. Klingt jetzt erstmal nach einer riesigen Profitgier, weil 40% in 4 Jahren, woher soll das herkommen? Ist aber zu kurz gedacht, ist unsere Analyse. Vielleicht eine kurze BWL-Vorlesung. Gewinne, das sind ja Umsätze minus Kosten. Und die hohen Gewinne, die erklären sich halt so, dass die Umsätze noch stärker gestiegen sind als die Kosten und am Ende eben die Gewinne gestiegen sind. Vielleicht zwei Erläuterungen dazu. Warum sind die Umsätze so stark gestiegen? Weil die Produzenten eben, das merkst du und ich jeden Tag im Supermarkt, hohe Preiserhöhungen im Handel durchgedrückt haben. Ich habe es auch eingangs gesagt. Das hat auch einen Nachteil. Die verkaufen jetzt weniger Produkte, weil viele Leute, die auch sparen müssen, eben zu preisgünstigeren Handelsmarken greifen. Also weniger Absatz unterm Strich. Aber die Preiserhöhungen, die konnten das quasi überkompensieren und die Umsätze steigern. Und vielleicht noch ein Wort zu den Kosten, die sind auch kräftig gestiegen. Henkel, die hatten 2022 allein in dem Jahr so viele Mehrkosten wie zwischen 2010 und 2022 zusammen. Also es ist schon eine krasse Entwicklung gewesen. Liegt eben daran, weil die Ausgaben für Rohstoffe, Logistik und Energie gestiegen sind. Aber unterm Strich eben sind die Umsätze noch stärker gestiegen als die Kosten.
Ja, lass uns da noch genauer hinschauen. Also zentral bei dem gesamten Thema Gierflation ist ja die Annahme, dass Preise eben über diesen Kostendruck hinaus erhöht wurden. Und das haben auch prominente Stimmen, also etwa die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, angeprangert und auch andere. Lässt sich das belegen?
Nein, um es kurz zu machen, Frau Lagarde, das hat sie im Sommer tatsächlich gesagt, einige Unternehmen hätten die Preise über den bloßen Kostendruck hinaus, war ihr Wortlaut, erhöht. Und auch die Verbraucherzentrale, der Bundesverband davon, der sagt, manche Preissteigerungen bei Lebensmitteln, das lässt sich nicht allein durch Kostensteigerungen zu rechtfertigen. Wie gesagt, wir haben dafür keine Belege finden können. Die Kosten, die sind bei den großen Unternehmen stärker gestiegen als die Preise. Ich bringe dir ein Beispiel, Coca-Cola hat gerade 38% höhere Kosten als 2020 und die Preise in Anführungszeichen
Anführungszeichen, sind nur um 29% gestiegen. Das liegt eben auch daran, weil viele Hersteller auf ihre Kosten geschaut haben, um ihre Marge eben zu halten. Die haben Prozesse optimiert, die haben die Produktion optimiert und eben auch, das lässt sich beobachten, margenschwache Produkte aus ihrem Sortiment gestrichen. Also Dinge, die nicht so gut performen, die haben sie einfach aus dem Regal gekegelt. Bei Henkel ist das besonders deutlich. Die haben Marken im Wert von 650 Millionen Euro eingestellt oder verkauft an andere Unternehmen, um insgesamt ihre Profitabilität zu heben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Machen wir mit der, wie du es genannt hast, BWL-Vorlesung noch ein bisschen weiter. Also was heißt denn das alles eigentlich mit Blick auf die Profitabilität von solchen Markenherstellern?
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Viele Leute gucken auf den ersten Blick erstmal auf Gewinne und Preise und denken, boah, die sind aber deutlich gestiegen. Ich glaube aber, damit kann man eine Gierflation nicht so richtig bewerten. Seriöser lässt sich das eben mit der Profitabilität überprüfen. Teil 2 unserer BWL-Einheit. Wir haben uns die Rohertragsmarge, schwieriges Wort, angeschaut, lässt sich aber einfach erklären. Dazu werden die Kosten, die in jedem Unternehmen für die Produktion und den Wareneinkauf anfallen, ins Verhältnis zum Umsatz gesetzt. Das heißt also, in dieser Zahl sind die Ausgaben, die für Vertrieb, Verwaltung oder Marketing anfallen, gar nicht enthalten. Und diese Maßzahl nutzt man dann gerne, weil man damit die Profitabilität der eigentlichen Produktherstellung sich anschaut. Können und alles andere, was im Unternehmen anfällt, da erstmal aus der Analyse rausnimmt.
Und was heißt das konkret?
Ich habe wieder ein paar Zahlen im Angebot. Die Rohertragsmarge, viele Hersteller konnten die nämlich steigern im Vergleich zu 2022. Wirkt jetzt erst nach, dass der Vorwurf der Gierflation berechtigt ist, weil die haben ja jetzt wirtschaften profitabler als im Vorjahr. Wenn man aber noch ein bisschen weiter nach hinten guckt, ist den meisten Herstellern nicht gelungen, die Profitabilität vom Vor-Ukraine-Krieg und Vor-Pandemie-Niveau zu erreichen. Also die sind Stand heute weniger profitabel, als sie es 2020 waren. Allein Coca-Cola ist das gelungen, aber auch nur ganz minimal, ganz wenige 0,2 Prozentpunkte kann man jetzt noch nicht als Gearflation bezeichnen. Und dann habe ich noch eine zweite Maßzahl, die dürfte den meisten schon eher bekannt sein. Das ist die Gewinnmarge. Da schaut man sich eben den Gewinn im Vergleich zum Umsatz an. Und da stellen wir auch das Gleiche fest. 2023, da ist die Profitabilität, die Gewinnmarge gestiegen, aber eben nicht auf das frühere Niveau. Und da gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Als die Inflationswelle 22 anfing, da hatten ja die Hersteller sofort, quasi von heute auf morgen, die höheren Kosten. Die konnten die aber dann an den Handel eben erst mit Verzögerung weitergeben, weil da gibt es Preisverträge, da gibt es Verhandlungen. Dann sagt der Handel, nö, wir wollen erstmal die höheren Preise nicht. Das drückt eben die Profitabilität. Und jetzt, heute, ist die Lage eben umgekehrt. Die ganzen Preiserhöhungen sind durch. Das merken wir jeden Tag im Supermarkt. Die Kosten, die sind zwar noch auf hohem Niveau, sinken aber langsam wieder. Und deshalb steigen die Margen gerade wieder.
Ja, also wir merken, das Ganze ist etwas komplizierter, als man vielleicht erst vermuten mag. Summa summarum versuchen wir es aber mal, Michael. Wie berechtigt ist der Verdacht der eben sogenannten Gierflation aus deiner Sicht denn?
Ich kann natürlich nur für die 5 Konsumgüterkonzerne sprechen, die wir uns angeschaut haben. Jetzt nicht für Energiefirmen oder was es sonst noch in unserer Wirtschaftswelt gibt. Aber da unterm Strich muss man sagen, der Verdacht, der ist jetzt unberechtigt. Wir haben uns auch noch andere große Konzerne angeschaut. Procter & Gamble, die machen Ariel und Pampers oder Unilever, Axe und Knorr. Den Pepsi-Hersteller PepsiCo haben wir uns auch angesehen. Die passten nur nicht alle in unsere Grafiken rein. Aber auch da zeigt sich eine ganz ähnliche Entwicklung und auch da prallt der Vorwurf der Gearflation eben ab. Das liegt, glaube ich, daran, oder ein Hauptgrund ist eben, dass wir gerade in Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel einen großen Wettbewerb haben. Auch eben einen großen Wettbewerb unter den Herstellern, die ja alle schon irgendwie ähnliche Produkte uns anbieten wollen. Und eben dieser Wettbewerb sorgt dafür, dass sich die Hersteller nicht über Gebühr bereichern können. Bis heute jedenfalls.
Ja, vielen Dank. Blicken wir zu guter Letzt noch ein bisschen in die nähere Zukunft. Denkst du denn, 2024 droht die Gefahr einer Gierflation?
Das ist die spannende Frage, die ich noch nicht abschließend beantworten kann. Ich habe dir ja eben diese zeitliche Verzögerung von Kosten und Preiserhöhungen beschrieben. Und zu einer Gierflation könnte es jetzt in diesem Jahr kommen, wenn eben die Kosten für die Hersteller sinken, die aber ihre niedrigeren Kosten nicht an Handel und Verbraucher weitergeben, also quasi Preissenkungen durchführen. Dafür müssten wir jetzt genau wissen, wie sich Kosten und Preise in diesem Jahr entwickeln werden. Ist halt nicht ganz so einfach zu sagen. Gerade bei den Kosten ist es nicht so einfach, weil wir haben höhere Tarifabschlüsse, die hoffentlich kommen werden. Das wiederum führt zu steigenden Personalkosten und die Frachtkosten, das lässt sich im Moment überhaupt nicht so richtig kalkulieren, eben auch wegen der Angriffe im Roten Meer. Und dann haben wir noch die Rohstoffe. Da sinken für viele die Kosten. Der Mondelez-Chef sagt zum Beispiel, einige Öle, die werden günstiger, Logistik und Verpackung. Aber Kakao, Zucker, Haselnüsse, die steigen dieses Jahr deutlich im Preis. Deshalb lässt sich unterm Strich wahrscheinlich so einfach formulieren, die Kosten werden zurückgehen für die Hersteller, bleiben aber auf einem hohen Niveau. Ich habe ein Beispiel. Henkel, die haben gerade 14% höhere Kosten als 2020 noch, auch wenn die schon zurückgegangen sind. Coca-Cola, die haben aber noch fast 40% mehr Kosten als 2020.
Und wie denkst du, könnte sich das am Ende auf Preise auswirken?
Da ist das Ganze schon ein bisschen klarer, weil viele der großen Konzerne, die wir uns angesehen haben, die haben gesagt, ja, wir wollen Preise weiter erhöhen, aber keine Sorge, das ist nicht mehr so stark wie in den letzten 2 Jahren und auch nur noch bei einzelnen Produkten. Und Branchenkenner, die sagen auch, ja, es wird weitere Preissteigerungen geben, aber Preissenkungen, die wird es vielleicht bei dem einen oder anderen Produkt geben, aber nicht eben auf breiter Front. Also machen wir einen Strich unter unserer Rechnung. Die Kosten, die dürften auf hohem Niveau sinken, die Preise aber noch leicht steigen, unsere letzte BWL-Einheit. Das heißt, die Marge, die steigt und vielleicht sogar über das Vorkrisenniveau. Und von der steigenden Profitabilität, da gehen auch Coca-Cola, Nestle und Beiersdorf von aus. Und deshalb sagen Experten, es könnte zumindest eine leichte, temporäre Gierflationsgefahr drohen, zumindest bei einigen marktbeherrschenden Marken. Aber auch hier dürfte der Wettbewerb das Schlimmste verhindern. Also es muss keiner Sorge haben, dass sich zumindest im Konsumgüterumfeld die Konzerne an den hohen Preisen bereichern. Genau können wir das erst in einem Jahr wieder sagen. Wenn die Bilanzen wieder veröffentlicht werden, können wir gerne nochmal zu sprechen dann.
Ja, da sprechen wir gerne zu, sind direkt verabredet. Für Verbraucher scheint es da jetzt aber erstmal keine so super Nachrichten zu geben. Wir bleiben dran. Danke, Michael.
Gerne.
Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com oder schicken Sie uns doch gerne auch eine Rückmeldung per WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie schon dabei sind, dann sagen Sie uns doch gerne auch noch, wann und wo Sie Today eigentlich am liebsten hören. Zum Beispiel eher auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Hausarbeit, beim Sport, im Urlaub. Lassen Sie es uns wissen. Die Einsendungen werden dann in unserer 1000. Jubiläumsfolge am Freitag veröffentlicht. Und nicht nur das, unter allen Teilnehmenden verlosen wir obendrauf noch 10 Handelsblatt-Kaffeetassen und einen Besuch bei uns live in der Handelsblatt-Redaktion. Wir freuen uns sehr auf Ihre Einsendungen. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Lukas Teppler. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.